Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Konfirmanden, ich habe es vorhin schon in der Begrüßung gesagt, Vertrauen ist der Anfang von allem. Dieser Werbeslogan ist mal vor einigen Jahren, oder mittlerweile ist es schon Jahrzehnt, in den 90er Jahren nämlich, der Werbeslogan einer großen Bank gewesen. Vielleicht können wir mal das erste, jawohl, da ist es. Vertrauen ist der Anfang von allem. Nun, in diesen Tagen hören wir davon, dass genau in dieser Bank, ja, eine Razzia gewesen ist, wegen Steuerhinterziehung. Nun, dass es ausgerechnet eine Bank war, die diesen Satz vor einiger Zeit als Werbeslogan auf ihre Fahnen schrieb, ich denke, das mag doch unter dem Eindruck der Finanz- und Bankenkrise bei uns allen gemischte Gefühle auslösen. Vor allem, wenn wir in diesen Tagen davon hören, dass dort wieder nachgeforscht wird. Und dennoch ist dieser Satz vielleicht nicht in diesem Zusammenhang, aber ich finde ihn gut. Und ich finde ihn richtig und wichtig. Nur passt er vielleicht nicht dorthin. Vertrauen ist wichtig, gerade dort, wo etwas beginnt. Gibst du uns das nächste Bild? Vertrauen ist der Anfang von allem. Dieses nette Bild von dem christlichen Zeichner und Texter, Küstenmacher, Werner Küstenmacher, fand ich in der Vorbereitung ganz wunderbar, weil es wirklich das zum Ausdruck bringt, was eigentlich doch Vertrauen ist. Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es zerstört, so kommt es so bald nicht wieder. Dies hat kein Philosoph und auch kein Banker geschrieben. Nein, das war Otto von Bismarck. Der hat einmal über Königtum und Priestertum in einer Rede im März 1873 gesprochen. Vertrauen ist eine zarte Pflanze, ist es zerstört, so kommt es so bald nicht wieder. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, stellen Sie sich einmal vor, ein Freund will Ihnen sein neues Auto vorführen. Er ist ganz stolz auf dieses neue Auto. Es ist ein sportlicher Flitzer. Und er nimmt Sie mit auf eine Spritztour durch den Deister. Und dabei nimmt er die Kurven mit einer solchen Geschwindigkeit, dass Sie sich schon im Steilflug zum Friedhof sehen. Der Griff ist kurz vorm Abreißen, an dem Sie sich festkrallen. Was Sie an dieser Fahrt einzig beruhigt, das ist, dass der Freund noch nie einen Unfall hatte, dass zu Hause seine Frau und seine Kinder auf ihn warten und er einen durchaus glücklichen und zuversichtlichen Eindruck macht. Und auch wissen Sie, dass er weder Alkohol noch irgendwelche Drogen zu sich genommen hat, denn Sie waren ja vorher mit ihm beim Essen zusammen. Und Sie wissen auch, dass seine Fahrerlaubnis noch aktuell ist und nicht irgendwo bei einem Straßenverkehrsamt schlummert. Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten diesen Fahrer kaum gekannt. Sie hätten wohl die Notbremse versucht zu ziehen, was auch immer das in voller Fahrt heißt, und wären dann mitten auf einem Deisterpass, vielleicht sogar bei Nacht, ausgestiegen. Und die entscheidende Frage bei dieser Fahrt durch den Deister, die Ihnen der Freund stellt, ist: Vertraust du mir oder nicht? Vertrauen ist der Anfang von allem. Und unser Leben gleicht doch so oft einer solchen Spritztour. Wir befinden uns in voller Fahrt, anhalten ist unmöglich und es geht nur darum, heil anzukommen. Alles wird davon abhängen, ob es jemanden gibt, der bei unserer Fahrt das Steuer fest in der Hand hält und uns sicher zum Ziel bringt. Und ob wir dem vertrauen, bei dem wir auf dem Beifahrersitz sitzen. Um Vertrauen geht es auch bei einer Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern mitten in der Nacht. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Zur Vorgeschichte. Jesus hatte vor dieser Begebenheit 5000 Menschen durch ein Wunder gesättigt. Und es war inzwischen später Nachmittag geworden. Nun lagerten die zufriedenen Leute in einer wüstenähnlichen Gegend. Doch Jesus drängte seine 12 Jünger, ohne ihn schnell aufzubrechen, um mit dem Boot nach Genezareth über den See zu rudern. Und er selbst zog sich gegen Abend auf einen Berg zurück, um in der Einsamkeit mit seinem Vater im Himmel zu reden, seinen inneren Akku aufzuladen und sich seiner Kraft und Liebe wieder neu zu vergewissern. Er brauchte die Stille, ohne schon wieder gefordert zu werden. Und währenddessen, wir haben es eben ja gehört, bahnte sich auf dem Wasser ein echtes Drama an. Ein Sturm, meterhohe Wellen, Dunkelheit und ein Boot mit 12 Männern, von denen einige diesen See wie ihre Westentasche kannten und doch hilflos kapitulieren mussten. Diese Männer waren keine Weicheier. Die sind täglich auf dieses galiläische Meer hinausgefahren und haben sicherlich auch so manchen Sturm dort erlebt. Aber diesmal war es anders. Diesmal war es lebensgefährlich. Das Boot verwandelte sich in der Nacht in eine Nussschale, die auf den Wellen tanzte und jeden Moment ihren Inhalt auszukippen drohte. Unser nächster großer See, das sogenannte Steinhuder Meer, das ist für uns hier aus der Gegend ja nicht sehr weit entfernt, und wir werden uns in dieser Nussschale wahrscheinlich gedanklich wiederfinden können. Aber es gibt auch genug Lebenssituationen, die sich wie Seenot anfühlen. Phasen des Übergangs in neue Lebensabschnitte, persönliche Krisen und Verletzungen, die zu schmerzenden Narben führen, Probleme, die wie eine Wellenwand über uns zusammenzubrechen drohen. Vielleicht auch Gegenwind am Arbeitsplatz, wenn unsere Arbeitsergebnisse andauernd in den Mülleimer geworfen werden. Ja, in der Schule, das kennt ihr sicherlich auch, gibt es auch so manche Probleme. Man versteht sich mit Mitschülern vielleicht nicht gut oder mit Lehrern. Es kann also auch hier mitten in Deutschland ein solcher Sturm über uns hereinbrechen, der uns manchmal sogar nackte Existenzangst beschert. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger sahen, dass er auf dem See ging, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Mitten in diesem Existenzkampf erblickten die Jünger einen Schatten auf dem Wasser, der sich ihnen näherte. Sie hatten offensichtlich vergessen, dass Jesus alle Macht von seinem Vater im Himmel bekommen hatte. Sie rechneten überhaupt nicht mit ihm. Und in diesem Schatten sahen sie ein Gespenst, das ihnen noch zusätzlich Angst machte. Doch Jesus stellte sich ihnen vor: Ich bin es. Es war sein Vollmachtswort, mit dem er bei den Jüngern die Erinnerung anklickte: Ich bin das Brot des Lebens. So hatte er noch einige Stunden vorher vor den 5000 Menschen von sich geredet. Und dieses Brot des Lebens ist nicht nur für den körperlichen Hunger zuständig, nein, sondern auch für die Angst ums Überleben und um den Lebenshunger. Jesus kam zu den in ihrer Nussschale schaukelnden Männern und sie waren nicht mehr allein. Aber warum näherte sich Jesus den Jüngern zu Fuß über das Wasser laufend? Warum musste es so wundersam auf dem See Genezareth zugehen? Warum brach Jesus hier die Naturgesetze und macht uns heute die Geschichte so schwer verständlich? Hätte er nicht auch anders helfen können? Nun, offensichtlich wollte Jesus auf dem See die Aufmerksamkeit der Jünger auf sich ziehen. Er wollte nicht einfach den Sturm stillen und dann zum Alltag zurückkehren. Sicherlich hätte er das gekonnt. Es wäre eine Leichtigkeit für ihn gewesen. Aber er wollte den Jüngern etwas Neues zeigen, eine Lektion erteilen, sie im Glauben weiterbringen. Wäre der Sturm einfach abgeebbt, hätten sie diese Nacht sicher schnell vergessen. Aber Jesus ging es gar nicht zuerst darum, das Wasser zu beruhigen. Er wollte die Jünger in ein neues Thema einführen: Jüngerschaft extrem. Allerdings bemerkt hat es nur einer, und das war der Petrus. Die anderen 11 blieben Zuschauer in ihrem Boot. Sie ließen die Gelegenheit verstreichen, die Unterrichtseinheit mit dem eigenen Leben nachzuvollziehen. Sind wir, bin ich, bei den Petrus oder bei den 11? Lassen wir uns auf das Abenteuer Jüngerschaft extrem ein oder schauen wir erst einmal abwartend zu? Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Petrus wollte auf dem Wasser laufen lernen. Er sah die Herausforderung, aber stürzte sich nicht blind in die Fluten. Er war nicht einer jener heutiger Zeitgenossen, die den ultimativen Kick suchen, süchtig nach Adrenalin werden und von Bungee-Jumping über Extremklettern oder Antarktis-Survival alles Mögliche durchprobieren und noch das Extremere suchen. Er suchte nicht die Selbstbestätigung, sondern wollte von Jesus gerufen werden. Er wollte im lauten Getöse des Seesturms Jesus Stimme hören und sicher sein, dass Jesus ihm dieses Laufen auf dem Wasser zutraute. Genauso wie komm her, hätte Jesus ja auch einfach rufen können, bleib da. Und Petrus wäre sicherlich in dem Boot, in der Nussschale geblieben. Aber was sich hier so einfach anhört, das ist doch in unseren Stürmen schwer umzusetzen. In unseren Lebensstürmen. Da steht Jesus nicht leibhaftig vor uns auf dem Wasser, vor dem Bürofenster, an unserem von Albträumen zerwühlten Bett. Wie können wir trotzdem seine Stimme hören? Nun, ich habe eine sehr interessante Geschichte gefunden, als ich diese Predigt vorbereitete. Da ging es darum, wie andere Christen das praktizieren. Und bei einer evangelischen Bewegung, die besonders in Amerika Fuß gefasst hat, die damals aus Europa fliehen musste, da ist es üblich, bei weitreichenden Entscheidungen Freunde aus der Gemeinde zusammenzurufen, die dann eine kleine Gruppe, eine Klärungsgruppe bilden. Und sie haben nur die Aufgabe, Fragen zu stellen, die der beantwortet, der nach der Stimme Gottes fragt. Parker Palmer, ein amerikanischer Theologe, wurde zum Beispiel zum Dekan einer theologischen Hochschule berufen. Und er war sich sehr unsicher, ob er diesen Ruf annehmen sollte und Jesus ihn wirklich auf dieses Wasser rief. Seine Klärungsgruppe trat zusammen und die Freunde fragten ihn, was ist deine Vision für die Hochschule? Was kannst du von deinen Gaben einbringen? Bis ein Freund fragte, was gefällt dir daran, Dekan zu werden? Und er zählte lauter Argumente auf, die gegen diesen Posten sprachen. Er wollte keine Anträge durchboxen, keine Stellen besetzen, keine Sitzungen abhalten, sich nicht mit der Hochschulleitung in die Wolle bekommen. Und da fragte ihn ein anderer Freund, und warum willst du Dekan werden? Und er antwortete sehr ehrlich, wie man es nur bei sehr guten Freunden kann, weil ich mein Bild in der Zeitung sehen will. Und spätestens jetzt war er sich sicher, dass nicht Jesus ihn zum Dekan berufen hatte, denn zu einem Bild in der Zeitung würde er auf viel einfacherem Weg kommen. Ich finde, diese nette Geschichte von Parker Palmer ist doch sehr beeindruckend. Und ich finde es toll, wenn man so eine Gruppe von Freunden, von Mitchristen einfach zusammenrufen kann, wenn wir selbst die Stimme Jesu nicht deutlich hören können. Und sie sollen ja nicht raten, sondern einfach nur fragen. Dann werde ich selber auch viel offener dafür, Jesu Stimme zu hören. Es gab vor einigen Jahren einmal eine Aktion mit Armbändern. Diese Armbänder, die sehr verbreitet waren, auch gerade bei den Jugendlichen, wo drauf steht WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist genau das, was wir eben in dieser kleinen Geschichte gehört haben. Wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, wenn ich eine Handlung zu tun habe, dann frage ich, wie würde Jesus handeln an meiner Stelle? Und ich versuche darauf zu hören, was er tun würde. Und ich denke, dann bin ich auf dem guten Weg. Wie geht es in unserer Geschichte weiter? Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wir sehen es hier auf dem Bild. Und hier wird uns das Herz der Lehrstunde von Jesus mitgeteilt. Petrus hat wirklich den ersten Schritt gemacht. Er ist aus dem Boot rausgestiegen. Und der erste Schritt auf das Wasser war der entscheidende. Vielen ging es sicherlich genauso mit der Zeltwoche im Mai, unserem Mai-Light, die wir vom 3. bis 10. Mai durchgeführt haben hier in der Gemeinde. Dieser erste Schritt fällt immer unheimlich schwer. Es geht zuerst um Geld. Sollte Geld investiert werden, um zu werben, Plakate zu verteilen, Handzettel unter die Leute zu bringen? War das zu schaffen? Gibt es genug Menschen, die sich engagieren, die mitarbeiten, die sich rufen lassen? Werden Menschen kommen? Und werden auch Menschen von außerhalb der Gemeinde zur Zeltwoche kommen? Wird dort einer oder eine zu Jesus finden? Haben wir genug Zutrauen zu Jesu Ruf, dass wir mit ganzem Herzen Ja sagen und nicht mit kleinen, alten Brötchen bzw. Wohnzimmertechnik seinen Ruf umsetzen? Dieser Petrus, der hat sich nicht an dem Boot, an dem Rand des Bootes festgehalten. Nein, er ist aus dem Boot ausgestiegen, er ist losgegangen. Da sollten wir uns immer wieder fragen, trauen wir uns? Und noch ganz andere Themen sind hier zu nennen. Eine neue Aufgabe, ein Wort der Versöhnung ohne Rückzugsmöglichkeit, ein mutiger Schritt der Trennung von Krankmachendem, um einen neuen Anfang zu finden. Haben wir genug Glauben für den ersten Schritt? Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Uwe, gibst du uns bitte das nächste Bild? Petrus ließ Jesus einen Moment aus den Augen. Sofort sah er die hohen Wellen rings um sich und sicher dachte er: Mensch, auf was für einen Wahnsinn habe ich mich da bloß eingelassen. Das Wasser hatte plötzlich seine Stabilität verloren, es gab nach und er sank. Das Wasser stand ihm buchstäblich bis zum Hals. Nun, wir wissen aus einer anderen Geschichte, dass er schwimmen konnte. Und dennoch, in solch einem aufgewühlten, tosendem Sturm zu schwimmen, das ist nicht so ganz einfach. Nun, als das Wasser seine Stabilität plötzlich verloren hatte und nachgab und er sank, machte er eine besondere Erfahrung. Diese Erfahrung haben die anderen 11 im Boot nicht gemacht. Sie verharrten in einer Art Risikostarre. Statt auf Jesu Wort hin das Laufen auf dem Wasser wenigstens zu probieren, vermieden sie das Sinken und verpassten dabei eben diese wichtige Erfahrung. Zum einen, das Wasser hatte für 1-2 Schritte gehalten bei Petrus. Und zum zweiten, Jesus war immer noch da und er hörte den Hilfeschrei. Natürlich wäre diese Geschichte viel runder, wenn Petrus nicht auf die Wellen geschaut, auf das, was um ihn herum ist, und den Weg bis zu Jesus ohne Sinken zurückgelegt hätte. Aber so ist die Erfahrung des Petrus uns viel näher. Denn auch uns geht es ja immer wieder so, dass wir mal zur Seite schauen auf die Dinge, die auf uns einstürmen wie Wellen und dass wir uns von ihnen überrollen lassen und dass wir uns ja von diesen scheinbar unüberwindbaren Problemen, Wellenbergen, ja nahezu einfangen lassen. Auch wir lassen uns einschüchtern von Menschen, die vor uns ihre Muskeln spielen lassen, die vielleicht mit dem Anwalt drohen oder mit Kündigungspapieren wedeln oder mit schlechten Zensuren bei euch. Ja, wir sind keine Wasserläufer, sondern eher Wasserskifahrer, die vielleicht gestürzt und umgefallen sind und hinter dem Boot hinterhergezogen werden. Und wir alle kennen diese Erfahrung des Petrus nur zu gut. Umso wichtiger für uns, von ihm zu lernen. Denn dieser Petrus, den wir aus der Bibel, aus vielen Geschichten ja doch kennengelernt haben als jemanden, der immer leicht etwas verspricht gegenüber den Jüngern, gegenüber Jesus und dann doch irgendwann einknickt und es nicht hält. Dieser Petrus ist kein Versager geblieben, auch wenn solche Geschichten wie auf dem See Genezareth sich noch öfter bis hin zur Verleugnung oder zum Verrat, wie immer man das nennen möchte, ereignet haben. Er ist an dieser Erfahrung gereift, um nach Jesu Auferstehung ein ganz wichtiger Gemeindebauer zu werden. Jesus hat zu ihm gesagt: Petrus, du bist der Fels, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Welches Vertrauen schenkt Jesus ihm dort? Obwohl er weiß, dass Petrus immer wieder versagt hat. Aber wenn wir unsere Sinkpartien im Leben als Lehreinheiten hier hineinnehmen, müssen wir sie nicht voller Scham in unser Lebensalbum auf die letzte Seite verbannen, sondern wir können sie gut sichtbar postieren als Dokumente, dass Jesus uns etwas beigebracht hat. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und die entscheidende Frage lautete: Vertraust du mir oder nicht? Das ist diese Situation. Jesus, hilf mir, ich versinke. Und Jesus, warum hast du gezweifelt? Vertraust du mir oder nicht? Und diese Frage stellt Jesus dem Petrus fernab der Öffentlichkeit. Nicht am Boot mit den Jüngern, sondern unter vier Augen. Das sehen wir hier gut auf dem Bild. Und Jesus lehrte Petrus am eigenen Leib, was Glaube heißt. Auf Jesus zu sehen, wie hoch die Wellen und Berge auch sind. Hier haben wir es wieder, an der richtigen Stelle. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ich denke, hier gehört es hin, nicht als Werbeslogan, sondern als Glaubensbekenntnis. Das Vertrauen von Petrus in Jesus und das Vertrauen von Jesus in Petrus. Auch diese 11 im Boot konnten diese Lektion sicherlich mitbekommen, aber eher so wie im Fernsehen, in diesen Wissenssendungen, die dann so versuchen, uns etwas Interessantes zu vermitteln. Als Zuschauer, nicht als jemand, der es tatsächlich live miterlebt. Denn richtig gelernt hat es nur Petrus. Er war ja dabei. Er hatte die nassen Klamotten an und er spürte den festen Händedruck von Jesus, der ihn aus dem Wasser zieht. Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Und die 11 Jünger im Boot lernten etwas anderes viel mehr. Sie lernten zu warten. Denn der Wind legte sich erst, als Jesus mit Petrus wieder ins Boot geklettert war. Und sie mussten in ihrer hin und her schwankenden Nussschale ausharren mit den widersprüchlichsten Gefühlen. Ach, wäre ich doch auch aufs Meer gegangen zu Jesus, dann wäre ich ihm jetzt auch viel näher. Wer weiß, wann diese Schaukelei endlich aufhört? Werden wir das wirklich überleben? Ist unser Boot sicherer als die Hand von Jesus? Warten müssen auch wir lernen, die nicht in jeder Hinsicht unsere Boote verlassen. Jesus hilft zu seinem Zeitpunkt. Nicht immer hat unser Anliegen allererste Priorität. Aber sicher ist, dass Jesus auch die 11 im Boot sieht und sich über sie erbarmt zu seiner Zeit. Ob ihre Zuschauerposition am Ende bequemer war, das ist doch zu bezweifeln. Aber auch sie durften Jesus ganz nah erfahren. Und so steht am Ende dieses Glaubenskurses auf dem Wasser das Glaubensbekenntnis. Es ist Antwort auf die Erfahrung, dass Jesus ihnen entgegengekommen ist und gerufen hat. Und so kann es auch unsere Antwort sein auf Jesus Rufen, heraus aus den Sicherheiten hinein in ein abenteuerliches Leben mit ihm, das doch öfter einer Rallye durch den Deister gleichen kann. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen.